Hallo zusammen, hallo Julia.
Hallo miteinander.
Das weibliche Gehirn, ist es tatsächlich anders als das der Männer? In letzter Zeit lese ich immer mehr darüber, dass Frauen und Männer doch auch medizinisch gesehen sehr unterschiedlich sind und zum Beispiel bei Krankheiten andere Symptome zeigen. Was vielleicht offensichtlich ist, ist weniger erforscht. Heute frage ich darum Julia Frey, Fachpsychologin für Neuropsychologie, ob wir wirklich so verschieden ticken, wie sich das auf unseren Alltag und vielleicht sogar auf unseren Umgang mit Finanzen auswirkt. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind, und spannenden Expertinnen, die ihr Wissen mit uns teilen. Money Matters wird möglich gemacht durch die Sponsorin des Podcasts, die Bank Claire. Danke vielmals dafür. Liebe Julia, herzlich willkommen bei Money Matters, nochmal ganz offiziell.
Danke vielmals. Freut mich sehr, hier zu sein.
Es ist im ersten Moment vielleicht nicht so offensichtlich, was unser Hirn mit Finanzen zu tun hat. Und irgendwie ja gleich, weil Mathe und so ist für alle ein Thema gewesen, irgendwann mal im Leben. Und ich gebe es zu, ich habe einfach deine Posts auf Instagram über ADHS und Demenz bei Frauen mega spannend gefunden. Und so sind wir dann auch in den Austausch gekommen.
Genau, ja.
Man hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass es doch sehr viele Berührungsthemen oder Berührungspunkte von unseren Themen gibt. Jetzt aber vielleicht zuerst, du bist Neuropsychologin, ich habe schon gesagt, du bist auch auf Instagram unterwegs, aber was machst du überhaupt?
Ja, also in erster Linie arbeite ich selbstständig als Neuropsychologin in einer Praxis in Zürich, wo ich diagnostische Abklärungen mache. Das ist eigentlich so mein Hauptberuf. Das heisst, ich mache Abklärungen von der geistigen Leistungsfähigkeit bei Patientinnen und Patienten mit verschiedensten Fragestellungen. Also zum Beispiel nach Hirnverletzungen oder eben bei Fragen nach ADHS oder IQ-Bestimmung oder eben auch Demenzabklärungen. Und anhand von diesen Testbefunden und dem Gespräch und der Verhaltensbeobachtung versuche ich dann weitere Aussagen zu treffen oder Therapieempfehlungen zu machen.
Mega spannend, und auch da schwingt vielleicht, wie so bei vielen Folgen, ein bisschen Selbsttherapie mit, warum es mich für das Thema interessiert. aber ich glaube, im Podcast bin ich relativ fokussiert und wir gehen Schritt für Schritt durch. Und ja, aber da interessiert es mich natürlich eben auch wirklich, gerade zum Beispiel bei ADHS haben wir jetzt immer wieder so Sachen gehört, dass es bei Frauen anders aussieht. Wir kommen sicher auch noch dazu, aber mich interessiert es eigentlich gerade zum Einstieg. Gibt es im Hirn wirklich Unterschiede zwischen Mann und Frau? Und vielleicht jetzt ein bisschen gruselig gefragt, also wenn du jetzt ein Hirn vor dir liegen hättest, könntest du sagen, ob es von einem Mann oder von einer Frau ist?
Also ich hatte tatsächlich schon das Hirn vor mir liegen. Nein, nur anhand von der Struktur kann man das nicht sagen, ob es ein Männer- oder ein Frauenhirn ist. Das ist grundsätzlich eine mega spannende Frage, ob sie sich unterscheiden oder nicht. Und ich glaube, man muss da verschiedene Aspekte mit berücksichtigen. Also grundsätzlich ist es so, dass sich von Grund auf das Hirn eigentlich gar nicht so fest unterscheidet, wie man das immer das Gefühl hat. Oder eben so typisch Männerhirn oder typisch Frauenhirn. Wenn man jetzt zwei neugeborene Babys anschaut, sind die Unterschiede eigentlich nicht so gross. Was man weiss, ist, dass die männlichen Hirne in der Regel ein bisschen grösser sind als die weiblichen. Aber dass das etwas mit der Leistungsfähigkeit zu tun hat, von dem ist man zum Glück in der Zwischenzeit weggekommen. Also, okay. Dass man das Gefühl hat, dass einfach die Grösse vom Hirn darüber entscheidet, wie gescheit dass wir sind.
Also grösser ist nicht einfach besser. Das ist ja schon mal gut zu hören. Und doch irgendwie im Alltag hat man ja manchmal das Gefühl, es gibt wirklich so mega stereotypische Sachen, wo man einfach verschieden tickt. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Und das Erste ist ja so ein bisschen, das bezieht sich jetzt doch auch irgendwie schon ein bisschen auf die Finanzen, weil man sagt ja, Männer haben lieber Risiko als Frauen. Und das sieht man beim Investieren immer wieder, dass, ja, dass Frauen einfach weniger so, sagen wir mal, Schnellschüsse machen. Also denken wir gleich irgendwie anders.
Ja, genau, also im Risikoverhalten und wie auch in der Impulskontrolle, da geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, gibt es tatsächlich schon Unterschiede. Ja, Frauen bevorzugen zum Beispiel eher eben weniger risikoreiche Anlagen oder allgemein. Also sonst gehen sie weniger schnell Risiken ein. In der Regel, gell, alles, was wir sagen, jetzt ist immer, wenn man die ganze Gruppe anschaut, es gibt natürlich immer auch andere Fälle und von sehr risikofreudigen Frauen und von absolut risikovermeidenden Männern, aber einfach jetzt so im Grossen und Ganzen. Und eben auch, dass Männer tendenziell impulsiver sind als Frauen. Aber ich glaube, auch hier muss man halt schauen oder probieren, genauer hinzuschauen, also was sind denn vielleicht Gründe oder sind das wirklich angeborene Unterschiede oder gibt es eben auch andere Gründe, die auf uns einwirken, die dann dazu führen, dass wir uns eher so oder eher anders verhalten.
Ein Beispiel da ist vielleicht, es geht wirklich auch so ein bisschen das rein, dass Frauen trauen sich in Finanzsachen ja viel weniger zu als Männer. Und in der Schule haben wir alle genau gleich wenig Finanzwissen vermittelt bekommen. Trotzdem hält es sich irgendwie auch hartnäckig, so ein bisschen, dass Mädchen schlechter in Mathe sind. Ist das genau so etwas, wo uns dann beeinflusst später, dass wir das Gefühl haben, wir sind wirklich schlechter in Mathe?
Ich glaube, da spielen auch wieder verschiedene Prozesse eine Rolle. Also vielleicht grundsätzlich mal eben, das eine ist Anlage und das andere ist Umwelt. Also in welcher Umwelt bewegen wir uns? Wie werden wir sozialisiert? Da kommen wir sicher nachher auch noch ein bisschen genauer drauf. Und das formt auch unser Verhalten und so ein Stück weit auch unser Hirn. Und das eine ist vielleicht ja, wie werden Zahlen und mathematische Sachen uns hergetragen. Und da weiss man, dass das an Buben anders hergetragen wird als an Mädchen. Das spielt sicher eine Rolle. Und andererseits aber auch, was ich mir selber zutraue. Also das sind wie zwei unabhängige Sachen, wo beide dazu führen, dass vielleicht eben Männer tatsächlich in gewissen Situationen besser können mit Zahlen umgehen und sich auch zusätzlich mehr zutrauen. Also jetzt zum Beispiel weiss man, dass, wenn wir jetzt so bei den kleineren Kindern schon schauen, so bei den Sozialisierungsfragen oder auch wenn man dann eben zum Beispiel darauf kommt, also mit was spielt man denn, ist es ja häufig so, dass bei Buben viel mehr Sachen gespielt werden oder gefördert werden, jetzt zum Beispiel, wo man Konstruieren zu tun hat, Lego, solche Sachen, die das räumlich-visuelle Gedächtnis fördert und das nachher auch gut ist für die mathematischen Leistungen zum Beispiel. Also, dass da auch eine Auswirkung hat. Und gleichzeitig weiss man auch, dass, wenn man die Erwartung hat, dass man etwas besser kann, dass dann auch die Leistung besser ist oder dass zum Beispiel auch Lehrpersonen, also häufig ganz viele Prozesse sind ja auch überhaupt nicht bewusst, sondern sind unbewusst. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, wenn man jemandem mehr zutraut, dass man dann auch die Kinder dann auch bessere Leistungen zeigen. Also da hat man jetzt nicht jetzt spezifisch nur bei Mathe, aber allgemein, wenn man hat es mal ein Experiment gegeben, wo man Lehrer und Lehrerinnen vorher gesagt hat, welche Schüler und Schülerinnen gut und welche eher schlecht sind. Und da hat sich dann auch wie bestätigt, obwohl da völlig zufällige Informationen gewesen sind. Also auch die Erwartung von einem selber, aber auch von außen beeinflusst dann wie die Leistung. Und jetzt gerade im Finanzbereich ist es natürlich so, wenn man sich selber als kompetenter erlebt in seinem Finanzwissen, dass man dann auch eher eben vielleicht eine Investition macht.
Dann ist es eigentlich wie ein Rattenschwanz, weil dann macht man eine Investition, lernt dazu. Man weiß auch, dass man selbstsicherer wird, wenn man Kontrolle über die Finanzen übernimmt. Macht dann wieder mehr, fühlt sich besser und dann ist es eigentlich wie so eine Spirale, oder? Wenn man verglichen mit jemandem, der nie anfängt, wenn man sich nicht zutraut, dann bleibst du immer am gleichen Ort stehen.
Genau.
Ja, mega spannend. Und auch das, was du gesagt hast, das eine sind die Erwartungen, wo eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was im Hirn vorhanden wäre, sondern rein das Umfeld, das uns dann eigentlich prägt.
Genau, also dass Mädchen grundsätzlich weniger zahlenaffin sind, eben jetzt biologisch gesehen, das stimmt, ist wissenschaftlich nicht haltbar, sondern dass sich da wirklich so entwickelt aufgrund von der Umwelt. Ja.
Dort beim Umgang mit Geld habe ich noch ein anderes Beispiel. Man sagt, so ein bisschen, Frauen können dafür besser sparen und können grundsätzlich besser mit Geld umgehen. Und in Entwicklungsländern gibt man zum Beispiel auch eher in den Frauen Mikrokredit, weil man weiss, dass die es besser verwaltet. Mädchen schauen besser auf ihr Sackgeld, kommen dann aber auch weniger davon über. Sehr spannend. Die Frage dazu ist so ein bisschen, hätten das da mit, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, weil wir eben sehr auf den Stereotypen sind, aber mit der Natur der Frauen zu tun, dass sie sich mehr kümmert, mehr vorausschauend handelt? Oder also ja, gibt es da irgendwelche Beweise für das? Oder ist das auch eher das Umfeld, das uns da prägt?
Also ich glaube schon auch, dass das Umfeld dort auch eine grosse Rolle spielt. Man weiss ja zum Beispiel auch, dass mit Mädchen anders über Geld geredet wird als mit Buben. Mhm. Und zwar schon von ganz klein auf, dass Mädchen also erstens mehr mit den Müttern über Geld reden und Buben mehr mit den Vätern über Geld reden. Und auch das Thema, wie anders angegangen wird. Also dass bei Mädchen eben mehr der Fokus ist auf Sparen und so etwas wenig Spass behaftet und bei Buben viel mehr eben so auf ja, also das Spassige vom Geld mehr im Vordergrund ist und das Geld eben ein Mittel ist, wo man kann sich etwas aufbauen oder sich etwas erfüllen. Und da spielt sicher auch eine Rolle, oder? Dass man wie von Anfang her das Geld wie in einem ganz anderen Kontext auch mitgeben überkommt oder was es bedeutet oder für was dass es gut ist.
Also da sind wir ein bisschen in der Sozialisierung auch drin. Ja, und du hast gesagt, die spielt eine riesengroße Rolle eigentlich drin, wie wir später uns verhalten im allgemein im kompletten Leben, oder?
Also ich glaube, es gibt ja schon auch so die biologischen Faktoren, wo man auch nicht darf jetzt einfach sagen, es ist jetzt alles nur Sozialisierung. Es gibt sicher Sachen, die auch biologisch sind. Und jetzt gerade im Hirn gibt es auch zum Beispiel Hormone, die das Hirn beeinflussen, die jetzt einfach eben zum Beispiel in den Wechseljahren oder in einer Schwangerschaft, wo hormonelle Einflüsse aufs Hirn wirken, die jetzt schon also biologisch natürlich sind. Aber dass es gleich einfach die Umweltfaktoren eine grosse Rolle spielt. Und ich finde es auch immer noch faszinierend, weil ich habe das Gefühl, bei so vielen Sachen ist es für uns alle selbstverständlich, dass die Umwelt etwas dazu beiträgt, wie sich jemand verhält. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand in einer ganz, ganz schwierigen Kindheit, also in einem schwierigen Familienverhältnis aufwächst, dann hat man nachher das Gefühl, ja, es ist ja irgendwie klar, dass sich die Person jetzt vielleicht, keine Ahnung, so und so verhält oder eher vielleicht eine psychische Krankheit entwickelt. Aber bei den Geschlechtern ist das etwas, das man fast nie hört. Oder? Es ist irgendwie selten, ja, die Person ist halt weiblich sozialisiert, sondern man hört wirklich immer, das sind halt Mädchen. Oder ja, Mädchen eben reden, gehen halt anders mit Konflikten um als Buben. Ja, wo ich denke, ja, dort würde sich sicher oft lohnen, dass man halt genauer hinschaut, was sind vielleicht auch mögliche Faktoren von der Umwelt. Weil man ja eigentlich weiss, dass Mädchen und Buben von der Geburt her oder zum Teil noch früher einfach auch anders behandelt werden. Und wenn man eben weiss, dass das Hirn formbar ist und nicht einfach statisch und man kommt auf die Welt und nachher ist das alles so angelegt, wie es ist, sondern dass das eben wirklich Auswirkungen hat, die auch aufs Hirn, ja, wo man dort auch messen kann, in dem Sinn, macht es wie auch Sinn, ja, das wirklich auch mit zu berücksichtigen, die Umgebungsfaktoren. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel zu der Neuroplastizität kommen, so zu dem Thema, oder, wo man wirklich weiss, dass die Umwelt Einfluss hat, auch strukturell aufs Hirn. Also wenn man etwas viel macht, dass dann die Strukturen auch wachsen im Hirn, zum Beispiel.
Genau, du hast vorhin gesagt, nämlich als Baby sieht man noch keinen Unterschied im Hirn. Das heisst, unser ganzes Leben und all die Sachen, die wir erleben, beeinflusst das Hirn so, dass man Veränderungen wirklich feststellen kann. Das meinst du mit Neuroplastizität?
Oder genau, also es ist jetzt zum Beispiel, es gibt eine mega berühmte Studie mit Taxifahrern in London. Die müssen ja extrem viel Wissen haben über die ganze Geografie von der Stadt und auch so in der Routenplanung. Und dort hat man zum Beispiel wirklich gemessen, dass die Hirnstruktur, die für das wichtig ist, der Hippocampus, grösser ist als bei anderen Leuten. Oder eben, wenn man eine Zeit lang irgendwelche Fingerübungen macht, immer die gleichen Fingerabfolge tippt, dass dann die Struktur, die für die Aktivierung von dieser Bewegung zuständig ist, dass es dort wirklich einen Neuronenzuwachs gibt.
Mega crazy. Also das heisst, es hat schon einen extremen Einfluss darauf, auch wo ich aufwachse, wie ich aufwachse, was mir gesagt wird, was ich dann glaube.
Mhm. Ja. Und auch, es gibt ja noch einen anderen so einen Prozess mit der Epigenetik, den ich auch mega spannend finde, wo es eben auch nicht so ist, dass man einfach quasi von Anfang her die Gene haben und nachher ist wie klar, was passiert, sondern dass eben auch das wie so eine Schnittstelle ist zwischen Anlage und der Umwelt, wo auch wieder die Umwelt sich auch auf Genetik auswirkt. Also je nachdem, in welcher Umwelt wir uns befinden, werden vielleicht gewisse Gene angeschaltet oder eben eher abgeschaltet.
Also das heisst, wir haben Gene, die sind in uns innen.
Genau, wir können entweder also eben in Anführungszeichen angeschaltet werden und dann zeigt sich irgendetwas. Es kann auch zum Beispiel eine Erkrankung sein. Oder es kann auch sein, eben, dass dann in einer anderen Umwelt das Gen wie nicht aktiviert wird in dem Sinn.
Unglaublich, mega spannend. Das macht ja aber wahrscheinlich die ganze Forschung zu dem Thema auch nicht ganz einfach. So viele Faktoren, oder?
Ja, also und ja, ich glaube, es ist halt, also ich fände es ja mega spannend, aber das ist logischerweise nicht möglich, mal irgendwie Menschen in einer komplett nicht geschlechterspezifischen Umwelt sozialisieren. Aber wir sind halt, also ich glaube auch als Eltern, selbst wenn einem gewisse Sachen bewusst sind, sind wir immer noch in so fest in so einer binären Welt. Eben, und die ganze Umwelt und eben, angefangen schon bei Spielsachen. Und, also man entkommt ja dem auch nicht. Und man hat ja selber auch ganz viele Rollenbilder, ja, wo man auch ganz unbewusst irgendwie wieder weitergibt. Und eben, das sind so ganz häufig wirklich unbewusste Sachen. Auch wie zum Beispiel, dass man weiss, dass man mit weiblichen Neugeborenen mehr verbal kommuniziert als mit Buben. Und da macht ja niemand extra. Denkst du nicht an, dass das Mädchen, da muss mal sprachlich gut werden. Also mit dem rede ich jetzt mehr als mit ihrem Bruder. Aber einfach, dass das sind so ganz unbewusste, implizite Verhaltensweisen. Und darum ist da praktisch nicht erforschbar. Oder zu schauen, was passiert denn wirklich, wenn wir jetzt in einer komplett genderneutrale Umgebung wird aufwachsen. Mhm. Aber ich glaube, es macht halt Sinn im Rahmen der Möglichkeiten, wenn einem die Sachen ein bisschen bewusst sind, eben nicht einfach so die ganz klassischen Stereotypen immer wieder zu zementieren. Also ja, gut, du bist halt ein Bub, du musst jetzt das und das machen oder eben du darfst jetzt da und da nicht machen bei Emotionen oder eben was man für Interessen sollte haben und ja, was jetzt für einen Bub vielleicht normal ist und was nicht, dass man dort halt wie...
Zumindest die Sachen, die uns bewusst sind, oder? Es gibt ja noch genug Unbewusste, die gleich passieren. Durch das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Baby reden, ich glaube wirklich, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das bewusst macht oder extra macht. Interessant, aber natürlich auch ein bisschen erschreckend, weil dann denkst du so, hey, was machen wir sonst noch alles, wo wir uns gar nicht bewusst sind? Ja. Du hast schon erwähnt, Hormone spielen auch eine grosse Rolle in dem ganzen Thema. Also es gibt einen biologischen Aspekt, wo wir einfach wirklich auch verschieden sind. Mhm. Und nehmen wir das Thema Gendermedizin noch ein bisschen auf, weil das ja eben auch mit der ganzen Demenz und ADHS und so eins von deinen Themen ist. Und ich finde das mega spannend. Man forscht weniger an Frauen, weil es ist komplizierter, somit teurer. Und aber wir haben ein paar ganz bekannte und auch sehr gefährliche Beispiele. Ich glaube, eines der ersten, die bekannt wurde, ist das mit dem Herzinfarkt. Oder? Dass Frauen einfach andere Symptome zeigen. Und das ist eigentlich mega krass schlecht ist für Frauen, dass man das nicht gewusst hat so lange. Weil die werden ja dann auch nicht richtig behandelt.
Genau, das ist so ein bisschen das klassische Beispiel. Oder? Dass eben nicht die bekannten Brustschmerzen, die so ausstrahlen im Arm, bei Frauen unbedingt das typische die typischen Symptome sind bei einem Herzinfarkt. Und an diesem Beispiel genau zeigt sich ja sehr schön, dass es eben wirklich, ja, manchmal wirklich um Leben und Tod geht. Wenn man vielleicht weiss, dass es die Geschlechterunterschiede gibt oder nicht. Und dass es eben wirklich wichtig ist, ja, dass man nicht einfach den Mann, normalerweise oder durchschnittlich alt, weissen Mann, in einer durchschnittlichen Größe einfach als Standard für die ganze Medizin anschaut, was ja lange so gemacht wurde und eben Frauen generell viel weniger in Studien eingeschlossen hat oder zum Teil gar nicht, gewisse Sachen nur an Männern testet, eben auch Medikamente, die man nachher ja gleich auch für die Frauen auch braucht.
Es sind ja nur 50% von der Bevölkerung, die man es nicht getestet hat.
Ja, genau. Also ja, und dass es da einen riesigen Aufholbedarf gibt einfach auch. Und zwar, ja, einerseits eben das, was wir jetzt gesagt haben, Diagnostik, oder, dass man etwas erkennt. Und andererseits aber auch für Behandlung, für Therapien, für Prävention. Also auf allen Stufen ist es halt wichtig, dass man die Unterschiede kennt. Und eben, du hast vorhin das Beispiel ADHS angesprochen, was also eines meiner Themen auch ist in der Diagnostik. Und dort ist es zum Beispiel auch so, dass man einfach sagt, ja, es gibt einfach mehr Männer oder mehr Buben als Mädchen mit ADHS. Und gleichzeitig aber eben auch weiss, dass Frauen einfach viel weniger erkannt werden oder erst viel später, weil der Unterschied wird nachher im Alter kleiner. Also, dort gleicht es sich nachher mehr aus. Das heisst, ja auch, dass Frauen dann vielleicht schon diagnostiziert werden irgendwann, aber eben eher tendenziell später, weil die Diagnosekriterien, die wir klassischerweise für ADHS haben, einfach sehr sich an den Buben orientiert. Und Mädchen, eben auch wieder Sozialisierung, sind vielleicht anders sozialisiert, lernen mehr, sich anzupassen und zeigen dann je nachdem so die typischen, eher männlich geprägten Symptome, eben wie extreme Unruhe und immer aufstehen, auf den Tisch rumlaufen in der Schule, was so klassisch ist, eben nicht unbedingt. Und dann fallen sie vielleicht wie so ein bisschen durchs Raster. Und dort eben auch zu wissen, vielleicht ist der Unterschied gar nicht so gross, vielleicht kommt es gar nicht so viel häufiger bei Buben vor als bei Mädchen, sondern man erkennt sie einfach seltener. Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, es kommt auch nicht nur den Frauen gut, oder? Es gibt auch andere Erkrankungen, wo es vielleicht auch umgekehrt ist, wie zum Beispiel bei der Depression, wo man sagt, es erkranken mehr Frauen als Männer. Und dort ist aber auch so ein bisschen die Frage, ja, werden dann vielleicht dort dafür Männer weniger erkannt, weil sie vielleicht nicht so weil es dort vielleicht Männer sind, die nicht so die ganz klassischen Symptome zeigen, sondern vielleicht eher mit Aggression oder so reagieren und dann dort auch wieder durch ein Raster durchkommen. Und ich glaube, darum, unter dem Strich kann man sagen, die gendermedizinische Forschung kommt eigentlich grundsätzlich allen zu gut, weil es auch mehr Richtung individueller Medizin geht.
Du hast mir noch gesagt im Vorgespräch, es ist ja nur schon so, dass wir gar kein deutsches Wort für Gendermedizin haben. Das ist irgendwie schon ein bisschen frustrierend.
Ja, also da, wo wir unterscheiden im Englisch, oder? Zwischen Sex und Gender ist bei uns einfach Geschlecht. Mhm. Und ich glaube eben, es spielen wie beide Sachen eine Rolle. Und viele Sachen, die in der Gendermedizin wichtig sind, sind eben aufgrund auch nicht nur von Sex, sondern eben auch aufgrund von Gender, also von anderem Umgang, anderer Sozialisierung und anderen Rollenbildern, die wir haben.
Genau, also mit Sex ist das biologische Geschlecht wirklich gemeint. Und Gender, die ganze Sozialisierung, die wir jetzt ein bisschen davon gehört haben. Ja.
Weißt du, und spannend finde ich dort auch, dass es selbst bei den Sachen, wo wir das Gefühl haben, es ist jetzt vom biologischen Geschlecht, auch immer noch irgendwie ein oder nicht immer, aber bei gewissen Beispielen, auch immer noch ein gewisser Umweltfaktor dabei ist. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zu der Impulsivität zurückkommen, dort weiss man ja, dass das auch im Zusammenhang mit dem Testosteron steht. Also wenn der Testosteronspiegel hoch ist, dass dann das Verhalten eher impulsiv ist. Und das ist ja etwas, wo man jetzt denkt, ja, okay, das ist jetzt bei Männern einfach so. Aber dort weiss man auch, dass der Testosteronspiegel auch durch das Verhalten beeinflusst wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel so mehr Konkurrenzdenken hat, dass dann auch der Testosteronspiegel steigt. Also nicht nur, wenn der Testosteronspiegel hoch ist, zeigt man mehr das Verhalten, sondern auch wieder umgekehrt. Oder dass bei Männern, die sich intensiv um ihre kleinen Kinder kümmern, der Testosteronspiegel zum Beispiel sinkt.
Und dann, nachher, wenn du das schon, nur schon sagst, ist ja gerade wieder der erste Schreckensgedanke, kein Mann will ja, dass sein Testosteronspiegel sinkt. Oder da kommt schon wieder die ganze Sozialisierung und die Glaubenssätze. Mega krass. Und mega krass, wie komplex das Ganze ist und wie der Körper da doch mit dem Geist auch interagiert und mit dem, was wir erleben. Mhm. Aktuell ist ja auch gerade das Thema Endometriose sehr aktuell und wir haben gerade politisch ist das sogar besprochen worden, ob dort mehr geforscht werden soll. Und ich habe mich dort schon einfach noch ein bisschen gefragt, das ist ja dann abgelehnt worden, Stand von Ende September. Jede 10. Frau in der Schweiz leidet wahrscheinlich, oder gemäß Statistik unter dem, sind enorme Schmerzen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn das Männer wären, hätte man schon lange ein Medikament dagegen.
Ja, bei der Forschung ist immer ein bisschen die Frage, wer zahlt und wer bestimmt, was also man finanzieren will und was nicht. Und ich habe halb aktuelle Zahlen jetzt vom Sommer 2023, die sagen, dass 4% der Forschungsgelder weltweit sich der Frauengesundheit widmen. 4%. Genau. Und ich glaube auch hier, wenn man halt schaut, oder, wer macht denn Forschung und wer ist vielleicht in den höheren Positionen, sind das auch viele Männer. Und ich glaube, grundsätzlich ist es schon, oder auch so die, die ich jetzt sehe, die so sichtbar sind in diesem Thema, sind schon die meisten Frauen, die sich auch für das Thema interessieren. Und obwohl es ja viele Frauen gibt, die an der Uni sind und auch noch viele Frauen, die doktorieren, gibt es dann nachher auf der Stufe der Professuren dann nachher deutlich mehr Männer. Und der Unterschied ist gerade in der medizinischen Fakultät recht gross. Also in der philosophischen Fakultät ist es zum Beispiel recht ausgeglichen. Aber bei den MedizinerInnen sind es etwa 57%, die ein Studium abschliessen und dann nachher noch glaube ich, ungefähr 14% auf Stufe von der Professur. Also die Frauen, die wie verloren gehen auf diesem akademischen Weg, sind extrem viele, oder?
Ja, und uns fehlen in den Entscheidungsgremien.
Genau, ja. Wo dann schlussendlich ja auch bestimmen, eben, wo sind die Forschungsschwerpunkte. Das sind ja meistens nicht Doktorandinnen selber.
Ja, wir können vielleicht zum Abschluss sagen, dass es noch ein bisschen versöhnlicher ist, dass es ja viel Bewegung gibt. Man kann das jetzt, also es gibt auch Studienfächer jetzt mit dem Schwerpunkt. Genau. Es läuft ein bisschen etwas, man ist sich bewusster. Aber auch da, wie so oft, man hat noch einen langen Weg vor uns. Und wenn man manchmal von Gleichstellung redet und dass wir das schon erreicht haben, finde ich, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir noch nicht alles erreicht haben.
Nein, absolut. Da gibt es sicher noch viel zu machen.
Und bevor wir jetzt dich springen lassen, möchte ich noch etwas mega Wichtiges besprechen. Weil irgendwie sagt man immer, die Frauen sind ein bisschen selber schuld, dass uns die Finanzen schwerfallen. Man sollte doch das jetzt einfach in Angriff nehmen. Es ist halt noch etwas mehr, was wir machen müssen. Aber es ist so wichtig für die Unabhängigkeit, dass wir es machen. Und trotzdem höre ich am Schluss mega oft, hey, aber es interessiert mich einfach wirklich nicht. Gibt es für das eigentlich auch Gründe?
Also weißt du, ich glaube, das ist ja in vielen Themen, jetzt so in Frauenthemen, so, dass man genau so argumentiert, ja gut, du bist ja jetzt selber schuld. Du hast ja jetzt alle Möglichkeiten, eben das, wir sind ja jetzt gleichgestellt, du kannst ja dich jetzt um deine Finanzen kümmern, du kannst ja investieren, du kannst ja Karriere machen, du kannst berufstätig sein. Aber ich glaube, da greift halt unter dem Strich gleich einfach zu kurz, weil wir haben zwar viel mehr Möglichkeiten, das stimmt, aber wir haben wie auch noch viel mehr Sachen, die wir wirklich jetzt wie auch noch müssen machen und idealerweise müssen wir es auch noch perfekt machen. Also wir haben wie mehr Optionen, aber so die Sachen, die wir schon vorher quasi haben müssen machen, die muss man ja trotzdem immer noch machen. Eben, du kannst schon Karriere machen, aber bitte dann trotzdem noch eine gute Mutter sein.
Ja.
Und dich dann gleich noch um alle die Sachen, die daheim anfallen, kümmern. Oder so, also weißt, ja, die anderen Sachen fallen wie nicht einfach weg. Es sind trotzdem noch die Frauen, oder, die hauptsächlich die Arbeit daheim erledigen oder die hauptsächlich pflegebedürftige Angehörige oder pflegebedürftige Eltern pflegen zum Beispiel. Also da, an dem hat sich ja nichts geändert. Mhm. Und dann einfach zu sagen, ja, du könntest schon jetzt, ja, greift halt meiner Ansicht nach dann schon nicht genug weit. Und eben auch, wenn wir jetzt schauen, wo alles, was wir jetzt besprochen haben mit dieser Sozialisierung und wie sich das auswirkt, ja, ist es, glaube ich, auch einfach so.
Die Hürde ist höher.
Genau, und dass man halt wirklich vielleicht auch nicht so das Interesse hat, weil das aber auch nie gefördert worden ist. Und eben das auch nicht an einem hingetragen worden ist. Und auch in vielen, jetzt gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat, Familiensystem immer noch so ist, dass die Frauen einfach auch weniger verdienen, weil sie auch weniger arbeiten.
Also weniger Erwerbstätigkeit.
Genau. Also unter dem Strich, dass gleich meistens der Mann den grösseren Teil des Familieneinkommens erwirtschaftet und dann halt wie immer noch eher der Mann zuständig ist. Also ich glaube, das sind noch ganz viele Ebenen, ja, wo man einfach nicht vergessen darf. Und irgendwie Geld also als Attribut von Macht, wo einfach auch kein, gemäss diesen Rollenbildern, kein weibliches Attribut ist. Und Frauen, die noch Geld oder und somit dann quasi nach Macht streben, auch als unsympathischer wahrgenommen werden. Das weiss man ja auch. Und zwar sowohl von Männern wie auch von Frauen. Mhm. Und ich glaube, da sind auch wieder, das sind viele Sachen sind ja so unbewusst. Man denkt ja nicht, ja, nein, ich will jetzt das nicht machen, damit mich nicht alle unsympathisch finden. Aber man lernt ja auch über all die Jahre, was von einem erwartet wird und was als normal angeschaut wird für deine Geschlechtsidentität.
Es ist eine grosse Packung und was ich eigentlich möchte darauf fokussieren ist, dass es Gründe gibt, warum es uns schwieriger fällt. Wir können es gleich machen, wir können uns gleich darum kümmern, aber was du natürlich gesagt hast, dass man das so manchmal auch im Kopf behalten darf und nicht streng sein mit sich selber, wenn man wirklich denkt, hey, mich schießt so an, auf gut Deutsch gesagt, dass das halt schon auch einen längeren Hintergrund hat, dass sich das über Jahre aufgebaut hat und nicht von heute auf morgen jetzt zu deinem liebsten Thema wird.
Genau. Und dann eben, je nachdem, wie einfach noch ein To-Do ist. Also nebst allem, was ich schon machen muss, oder, muss ich mich jetzt auch noch um meine Finanzen kümmern. Oder eben irgendwie dazu gar nicht mich nur grundsätzlich darum kümmern, sondern mich noch tiefer damit auseinandersetzen.
Also nicht in einer halben Stunde erledigt ist.
Genau. Und dass man dann wie einfach ja, keine Lust hat halt auf noch mehr Aufwand und Aufgaben. Und eben Felder, wo man sich auch noch einlesen und optimal funktionieren.
Ich gebe euch das so als Denkanstoss mit. Ich hoffe natürlich ganz fest, dass euch gleich motiviert, das Thema oder an dem Thema weiter dran zu bleiben. Ihr hört ja schon Podcast über das Thema. Von dem her glaube ich, dass ihr das könnt mitnehmen als etwas, warum es manchmal auch einfach ein bisschen mühsam darf sein und das okay ist, wenn ihr es ein bisschen mühsam und schwierig findet.
Genau, und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass wir das alles auch zeigt, wie wichtig das es ist, dass man eben die Arbeit macht, die du machst, die sich eben speziell an Frauen richtet und auch noch auf jüngeren Stufen, dass man sich dem bewusst ist und wirklich eben dem ein bisschen entgegenwirken kann und dass da wirklich auch einen Unterschied machen kann.
Danke vielmals, liebe Julia. Ich habe ganz viele Sachen und Denkanstöße wieder mitgenommen, die ich dann auch probiere, so umzusetzen. Aber gerade auch das mit den Kindern. Sei es eigene Kind, Gottkind, Nachbarskind. Ich glaube, da haben wir schon mehr Einfluss, als wir manchmal meinen oder uns bewusst sind. Alle Infos und deine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich habe es schon gesagt, auf Instagram immer wieder auch spannende Häppchen über deine Arbeit, die ich sehr gerne lese. Unbedingt dort folgen. Und nächste Woche reden wir bei Money Matters über den Unterschied von Ehe und Konkubinat, ganz rechtlich gesehen, und was es für Konsequenzen hat, das eine oder das andere zu wählen. Bis dann, tschüss zusammen!
Ciao zusammen!